Guten Morgen miteinander. Kürzlich ist bei uns in einer unserer Kleingruppen die Frage im Raum gestanden, ob Christen, die ihren Glauben oder aktiv sind im Glauben, besser leben als andere. Was würdest du auf diese Frage antworten? In unserer Kleingruppe hat es so etwas in einen inneren Reflex gegeben, der die Frage verneint hat. Vielleicht ist der Gedanke aus der christlichen Bescheidenheit geboren, nicht besser sein als andere. Trotz dieser Antwort hat kurz darauf aber jemand erzählt, wie sie auf eine schwierige Person in ihrem Arbeitsumfeld aufgrund von ihrem Christsein anders reagiert als früher und ihrem Wohlwollen begegnet ist. Es gibt die Geschichte von einem jungen Mann aus dem 4. Jahrhundert, der beschlossen hat, seine Stadt zu verlassen, um sich den älteren Männern in der Wüste anzuschliessen, die alles aufgegeben haben, um Gott näher zu sein. Später wollte er mit neuer Kraft in seine Stadt zurückkehren und den anderen helfen, Gott tiefer zu erfahren. Als er in der Wüste angekommen ist, hat er den am meisten verehrten Wüstenvater aufgesucht und hat ihn gefragt, was muss ich tun, damit ich meine Umgebung am besten von Christus gewinnen kann? Was muss ich tun, damit ich am besten leuchten oder glauben kann? Darauf erwidert der weise Mann, antworte nie auf eine Frage, die nicht durch die Qualität von deinem eigenen Leben ausgelöst worden ist. Antwort nie auf eine Frage, die nicht durch die Qualität von deinem eigenen Leben ausgelöst worden ist. Was für eine hohe Forderung. Aber wir haben es vorhin gehört, der Jakobus sagt zweimal in seinem Brief, heute Morgen geht es ein bisschen um den Jakobusbrief. Es ist sehr ein praktischer Brief, wo es um Taten geht, ums Glühen, ums Leuchten. Er sagt zweimal etwas ähnlich, ich lese 2, Vers 17 vor, wo es heisst, es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Die Aussage hat den Brief beinahe den Verbleib in der Bibel gekostet. Weil die Reformatoren rund um Martin Luther haben da drin nämlich einen Gegensatz zu ihrer Erkenntnis solo gratia gesehen. Dass wir einzig und allein aus Gnade und nicht aus Werk gerettet sind. Der Paulus scheint näher bei den Reformatoren zu sein. Klar, der Paulus, der Römerbrief, ist ja auch Grundlage eigentlich von der Reformation. Der sagt im Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne das Gesetzeswerk, allein durch den Glauben. Es tönt fast ein bisschen wie ein Widerspruch zu dem, was der Jakobus gesagt hat. Der Unterschied von Paulus und Jakobus ist der Standpunkt, den sie eingenommen haben. Der Paulus, durch den Vers im Römerbrief, führt zum Kreuz hin und der Jakobus kommt vom Kreuz her. Der Paulus erklärt seinen Lesern, dass wir vor Gott durch Jesus Christus allein aus Gnade gerechtfertigt sind. Das krasseste Beispiel dafür ist der Mann, der Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz gehangen ist. Und wo Jesus, wo sein Leben Jesus anvertraut hat, er hat keine Chance mehr gehabt, um nur einen Gottesdienst zu besuchen. Er hat keine Möglichkeit gehabt, um sich taufen zu lassen. Weil er ist bereits kurz vor dem Tod gewesen. Und doch hat Jesus ihm zugesprochen, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wir dürfen mit leeren Händen, ja sogar mit Leichen im Keller, zu Jesus kommen. Ich muss nicht gut sein, damit Gott mich annimmt, sondern einfach mein Vertrauen auf Christus setzen und sein Anhängsel sein. Und darum freut es mich immer wieder, auch wenn Leute, die wir hier neu vorstellen dürfen, sagen, sie sind einfach aufgenommen worden. Das ist die Art von Jesus. Einfach aufnehmen, egal was jemand mitbringt. Einfach sein Anhängsel sein. Ich tue dazu nochmal, das habe ich wahrscheinlich schon mehrmals gemacht, aber es gefällt mir so gut. ein Zitat von Martin Luther sagen, wo das sehr bildhaft beschreibt, wenn er sagt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin, ob ich auch noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest, dann spricht er zum Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Das soll mein Glaube sein. Das zu Gott und Jesus vertrauen, das ist wie das Einpflanzen von einer jungen Himbeerstude in Humus. Im Bild gesprochen. Mit der Zeit erwarten wir süße Himbeere. Weil die Himbeerstude hat die genetischen Voraussetzungen dafür, dass sie feine Himbeere kann hervorbringen kann. Wenn es einfach keine Frucht gibt, dann wird irgendwann die Stude wieder ausgerissen und man vermutet, dass bei der Einpflanzung etwas schiefgelaufen ist. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Es ist ein bisschen irritierend, oder? Wir, die von der christlichen Bescheidenheit kommen und nicht besser sind, was da plötzlich heisst. Lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können. Und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Ja, ein Mensch, der bei Jesus eingepflanzt ist, soll leuchten. Soll Himbeere, süße Himbeere hervorbringen. Echter Glaube muss sich in Taten niederschlagen. Und zwar nicht nur ganz privat, in den eigenen vier Wänden sozusagen, sondern in der Öffentlichkeit, der Stadt auf dem Berg, wo alle sehen, vor den Menschen. Die guten Taten sollen vor den Menschen leuchten. Der Jakobus verortet uns auch eine ganze Palette vom Lichtspektrum, in denen das Licht sichtbar werden soll. Vieles wird aufgezählt im Laufe von seinem Brief, aber ich finde, im sogenannten Hohen Lied der Weisheit ist wie der Höhepunkt und die Zusammenfassung vom ganzen Brief. Das steht im Jakobus 3, Vers 17. Dort heisst es, aber die Weisheit, die von Gott kommt, man könnte vielleicht sagen, dass eingepflanzt sie in Gott, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und wer Frieden stiftet, wird in Frieden säen und Gerechtigkeit ernten. Bevor ich auf die Eigenschaften einmal ein bisschen möchte eingehen möchte, wie das Lichtspektrum aussehen könnte, möchte ich noch an einem ganz wichtigen Gedanken vom Jakobus Raum geben. Und zwar plädiert er für eigenverantwortliches Handeln. Ganz klar betont er, dass Fehler und Versagen nicht von Gott kommen, sondern aus dem eigenen Begierde, aus dem eigenen unerlösten Wunsch, aus dem eigenen Egoismus. Es liegt so in der Natur des Menschen, dass er für seine unangenehmen Situationen Schuldige sucht. Und es gibt doch immer einen Grund, warum wir jetzt vielleicht dich nicht leuchten können. Oder wenn du mit meiner Frau verheiratet wärst, dann könntest du auch nicht so, oder? Zum Beispiel, oder... Wenn du gerade in dieser Lebensphase wärst, mit den Kindern, die im Moment so schwierig sind, dann könntest du dich auch nicht so einsetzen oder was auch immer. Entweder ist Gott schuld, die Umstände sind schuld oder andere Menschen sind schuld. Man sucht immer Schuldige und gehen die Opferrolle. Wer leuchten will, muss raus aus der Opferrolle und Verantwortung für sein Leben übernehmen. Ich glaube, das ist wie so die Grundlage von Jakobus, wo er sagt, hey, übernimm Verantwortung für dein Leben. Und dann, aus dem muss auch etwas werden. Nach dem Jakobus ist das eine Grundvoraussetzung für unser Glauben in unserem Umfeld. Und dann sieht das Lichtspektrum folgendermaßen aus. Ein Gedanke, den er gesagt hat, ist, suche Frieden. Der Glaube an Jesus schafft nicht einfach nur friedliche Menschen, die sie uns dahin lächeln, sondern echte Friedensstifter, Frieden tun. Nicht einfach friedlich sein, sondern Frieden tun. Das ist ein riesiger Unterschied. Also das ist so ein Lichtspektrum, dass wir Menschen werden, die sich aktiv für den Frieden einsetzen, sei es im eigenen Umfeld, in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz. Es beinhaltet auch denen zu vergeben, die Unrecht an mir tun haben. Christen sind mit einer riesigen Portion Versöhnungskompetenz ausgestattet worden. Und das sollte man merken. Ein zweiter Gedanke, der in dieser Weisheit von oben beinhaltet ist und wo der Jakobus auch andersweitig beschreibt, ist bereit nachzugeben. Der Luther sagt da, lässt sich etwas sagen. Lässt du dir etwas sagen? Nach meinem einjährigen Gemeindepraktikum habe ich die Rückmeldung bekommen, im Bericht von der Gemeinde, leicht provozierbar. Offensichtlich musste ich etwas verteidigen, musste Recht haben und war ehrgeizig. Das ist nicht Weisheit von oben. Das ist auch keine Strahlkraft. Jesus war sanftmütig. Sanftmut ist das Gegenwart dazu. Für den Ehrgeiz, für den persönlichen Ehrgeiz, für das Gereiztsein, für das Provozierbarsein. Sanftmut ist eine Charaktereigenschaft, die Personen zugeschrieben wird, die so eine Art und Weise haben, die durch ein gewisses angenehmes und geduldiges Verhalten auffällt. Sanftmut erfordert Persönlichkeit. Sanftmut erfordert Eier, sagt man so im Sprachgebrauch. Das ist nicht, Sanftmut ist nicht etwas von Wäschlümpen. Das ist nicht das, so keine Meinung haben und so überall mild lächelnd Ja sagen. Das ist nicht Sanftmut. Sanftmut erfordert Persönlichkeit. Und genau die Eigenschaft ist es, die Jesus besonders ausgezeichnet hat. Jesus hatte ein ganz weiches Herz. Aber es steht im Jesaja 50, er hatte ein Gesicht, hart wie ein Kieselstein. Jesus hat sich nicht einfach so zu einer Person gemacht, die so ein bisschen überall einfach einverstanden war. Aber ein ganz weiches Herz und das ist Sanftmut. Der Paulus fordert uns sogar raus und das bedeutet auch leuchten, glauben, dass wir uns bei Bedarf sogar einmal dürfen über Vorteile lassen. Über den Tisch ziehen lassen. Und es ist okay. Wäre das okay für dich? Was geht in dir ab, wenn du den Eindruck hast, jetzt würde ich über den Tisch gezogen? Versteh mich richtig, ich sage nicht, wir Christen müssen Menschen sein, die sich einfach eben so schwach sind und über den Tisch ziehen und bei jeder Gelegenheit. Aber es kann mal sein, dass es richtig ist. Es kann mal sein. Und es ist okay. Das nächste Wort geht mir so ein bisschen das Reden an, freundlich. Jakobus redet intensiv über das Reden. Er schrieb zum Beispiel, mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Dann ein bisschen später, mit dir loben wir Gott, unseren Vater. Dann wieder verfluchen wir mit dir andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Der Gebrauch von unserer Zunge entscheidet in hohem Maß, ob wir strahlen oder nicht. Und der Jakobus gibt dem Thema enorm viel Raum. Wie reden wir? So ein kleines Organ, das riesigen Schaden anrichten kann. Es gibt doch die Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, wahrscheinlich kennen sie die Hälfte mindestens von da, wo eine Frau den Pfarrer verleumdet hat. Und dann ist die Frau ganz schwer krank geworden und sie hat jeder keine Hilfe, jetzt kommt die Strafe. Sie ist dann aber gleich wieder gesund geworden und als sie gesund geworden ist, wieder ist sie zum Pfarrer gegangen und hat um Entschuldigung gebeten, um Vergebung gebeten und gesagt, ich habe Rufmord begangen. Ich habe ein Gerücht in die Welt gesetzt über dich. Dann hat der Pfarrer gesagt, geh heim und tu dein Huhn metzgen, das du zu Hause hast. Und dann tust du es rupfen, alle Federn, tust du rupfen und sammelst es in einem Plastiksack. Und wenn du das gemacht hast, dann gang und lauf das Dorf und tu überall die Federn verteilen. Die Frau hat das gemacht und ist zurückgegangen zum Pfarrer und gesagt, es ist alles erledigt. Natürlich hat den Eindruck, dass hier jetzt da der Buße Genüge getan und so. Dann hat der Pfarrer gesagt, und jetzt gang und tu alles wieder einsammeln. Und er hat gesagt, und so ist es mit Gerüchten, die wir in die Welt setzen. Die werden überall pflanzen und du kannst es nicht mehr zurückholen. Sind unsere Worte von Freundlichkeit und Güte getragen? Bauen wir auf oder reissen wir ab? Der Jakobus wendet sich in grosser Klarheit auch gegen das gegenseitige Verleumden. Und wisst ihr, was ich glaube, ob ich ein glückliches Leben führe oder nicht, hängt ganz wesentlich von meinen Worten ab, die ich über mich selber sage und über meine Umstände. Beispielsweise am Morgen, wenn ich aufstehe. Wie rede ich über den neuen Tag? Das entscheidet enorm, was für ein Leben das du führst. Das nächste Stichwort ist barmherzig. Da geht es ganz fest um die soziale Gerechtigkeit. Ein barmherziger Mensch lässt sich von der Not des anderen bewegen. Zur Zeit von Jakobus sind das Witwen und Waisen gewesen, die in Not waren. Heute ist es vielleicht die Familie in der Nachbarschaft, die einen Bub haben, der so negativ auffällt oder vielleicht abgemacht wird, aussenseiterisch in der Schule. Oder vielleicht auch die Flüchtlingsfamilie von nebenzu. Es reicht nicht, wenn man solche Notsituationen mit frommen Sprüchen begegnet. Wir haben das im Teaser gesehen am Anfang. Herr Kaiser, angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt. So ein frommen Überbiss, oder? Ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben, was nützt ihnen das? Und da sind wir manchmal wahnsinnig gut, oder, wir Christen? So schöne Worte, so fromme Worte und gesegnete Worte und gesalbte Worte. Manchmal fehlt es am Tun. Unparteiisch ist noch so ein Stichwort. Der Jakobus warnt uns eindringlich davor, dass man bestimmte Menschen bevorzugt. Und dass man Menschen nicht mit Vorurteilen begegnet. Mir passiert es manchmal, dass ich Menschen, kurz nachdem ich sie zum ersten Mal gesehen habe, verurteile und in eine Schublade stecke. So schön unter dem Deckmantel gute Menschenkenntnis, oder? Ich sage auch etwas, das ist der grösste Hohn, die gute Menschenkenntnis. Das ist der Deckmantel von Vorurteilen. Vergiss die gute Menschenkenntnis, auch wenn zu 80% wahr ist. Was denkst du? Aber bewahr du dein Herz davor, zum Menschen in die Schublade zu stecken. Man sagt, wenn du an ein neues Ort gehst, wenn du eine neue Gemeinde besuchst, nach 11 Minuten weißt du, ob du da wieder kommst oder nicht. Ich habe mal geschaut, 11 Minuten war da, wo die drei Personen da vorne interviewt worden sind. Wenn du heute das erste Mal da bist, hast du dort vielleicht schon so einen Entscheid gefällt, ob du nochmal kommst oder nicht. Ich habe den Eindruck, dass wenn wir neue Menschen begegnen, dass es manchmal 1 Minute geht, bis wir sie irgendwo in die Schublade gesteckt haben. Und dort sind sie. Und ich bin auch schon, man als Pastor wird man manchmal so in eine Schublade gesteckt, oder? Und ich habe das manchmal schon ganz bewusst, also schon stark wahrgenommen und ich habe gemerkt, wie schwierig das ist, zum selber aus einer Schublade rauszukommen. Du kommst nicht mehr raus. Der andere muss dich wieder rauslassen, sonst kommst du nie mehr aus dieser Schublade raus. Wenn du möchtest leuchten, wenn du möchtest glowen in dieser Welt, dann möchte ich dich einladen dazu, zum dem inneren Impuls zu widerstehen, zu schnell das Schwert über Menschen abzuziehen. Und mit einbeziehen, dass es auch nochmal ganz anders könnte sein, als du jetzt im ersten Moment denkst. Das Spektrum, das wir da vorne sehen, sind Echtheitszeichen vom Glauben und lassen auf eine gute Verwurzelung bei Christus zurückschliessen. Und jetzt komme ich zu meinem Thema. Das heisst, ich bin ein Glühwürmchen. Das ist nicht aus Kindermund, das ist ja nicht eine kindische Predigt oder so, sondern Winston Churchill, der große Staatsmann, hat gesagt, jeder Mensch ist ein Wurm, aber ich bin ein Glühwürmchen. Das ist ein starker Satz. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemeint hat. Aber ich interpretiere das für mich. Der Unterschied zwischen einem Menschen, der bei Christus eingepflanzt ist, und einem Christus-Unabhängigen ist wie der von einem Wurm und einem Glühwürmli. Es sind zwei verschiedene Kreaturen. Das steht im 2. Korinther 5, Vers 17. Du wirst eine neue Kreatur, du wirst vom Wurm zum Glühwürmli. Und warum, dass mir der Wurm so gefällt, ist, so die, das ist so ein bisschen, dass man sich nicht zu hoch erachtet, oder? Einfach ein Wurm. Die Gefahr besteht jetzt natürlich, dass man die Leuchtkraft von einem Glühwürmchen gering achtet und denkt, dass es gar keine Rolle spielt, ob es leuchtet oder nicht. Es sind 0,0144 Lumen, leuchtet der Glühwürmchen. Simi, wie viel hat der Beamer? 4000. Ein Glühwürmchen 0,0144. Wer hat das schon gerechnet? Wie viele Glühwürmchen braucht es für so einen Beamer? Ein paar. Aber spielt eine Rolle, ob du dein Licht leuchtet oder wie die Abstimmung gehört. Es kommt darauf an, ob du deine Stimme abgehst oder nicht. Aber wenn du denkst, was macht die eine Stimme schon aus? Oder? Auf die Millionen von Stimmen, die es gibt. Aber deine Stimme, die ist wichtig. Und genauso ist dein Leuchten, dein Glühwürmli wichtig. Übernimm in deiner kleinen Welt Verantwortung und mach dort einen Unterschied aus. Viele Glühwürmchen können ein ganzes Feld ausstrahlen. Zusammen sind wir stark. Das ist ja fast ein Beamer, he? Es gibt das Sprichwort, tu Gutes und red drüber. Kennt ihr, he? Sollen wir unser Werk vom Glauben an die grosse Glocke hängen? In Matthäus 25, 31 folgende ist von Menschen geredet, die im jüngsten Gericht vor Gott stehen. Jesus zählt die sogenannten 5 Werke der Barmherzigkeit auf. Hungrige ernährt, Durstige zu trinken gegeben, Nackte bekleidet, Kranke gepflegt, sowie Gefangene besucht. Jesus sagt, dass sie das ihm angetan haben. Darauf reagieren die angesprochenen Menschen völlig überrascht. Was? Wir haben das gemacht? Und Jesus sagt, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ich finde, die Leute sind so etwas von sympathisch. Da ist kein bisschen Berechnung drin. Nicht berechnend, sondern sie haben ihre guten Taten im Selbstverständnis von einem Glühwürmchen gemacht. Das ist eine gute Beschreibung von christlicher Demut. Wir sollen nicht über unsere Werke vom Glauben reden, sie aber auch nicht verstecken. Jesus hat gesagt, dass unsere guten Taten von den Menschen gesehen werden sollen. Unser Glaube, ich sage das heute zum zweiten Mal, weil es so wichtig ist, ist eben nicht Privatsache, sondern gehört der Öffentlichkeit. Das Ziel dabei ist nicht, dass wir gerühmt werden, sondern der Vater im Himmel. Ein Glühwürmchen kann gar nicht anders als leuchten, außer zu tot. Wer sein Leben in Verbindung mit Christus lebt, mutiert vom Würmli zum Glühwürmli. Vom Wurm zum Glühwürmli. Wenn ein Wurm leuchten will, dann muss er. Er muss einen Wurm machen, wenn er leuchten will. Er muss Stirnlampen anlegen. Er muss das extra montieren, dann kann er auch leuchten, vielleicht, den Wurm, oder? Oder ich, oder? Meine Kinder, bei mir ist gerade diese Woche das Licht kaputt gegangen beim Velo und hat ein neues Lämpchen müssen zum Aufstecken kaufen. Ich, mein Velo, oder? Das ist eigentlich in den Genen beinhaltet. Ich kann einfach einschalten, dann habe ich das Licht schon, weil ich einen Nebendynamo habe. Das ist wie ein Glühwürmli. Das ist beinhaltet schon. Andere müssen es noch aufstecken, damit es auch leuchtet. Aber das kommt einfach schräg über, ich sehe, ob du dumm aus, oder? Es gibt auch Christen, die so leuchten. So gemacht. Oder? So deppet. Ein Glühwürmli leuchtet aus dem Sein raus und braucht keine besondere Anstrengung. Das Leuchten gehört zu seiner Identität und die Batterie geht auch nicht runter. Zur Identität von einem Jesus-Mensch gehört das Leuchten, die guten Taten selbstverständlich dazu. Er kann gar nicht anders. Unsere guten Taten müssen nicht per Stirnlampe produziert werden, sondern es gilt schlicht das Leben, was wir in Christus sind. Und über diesen Punkt, das ist so ein spannender Punkt, wer wir in Christus sind und warum, was er genau macht in uns, dass wir leuchten können, über das rede ich in 3 Wochen. Am 16. Oktober. Wir müssen uns nicht mühsam gute Taten aus den Fingern suchen, sondern einfach die 0,0144 Lumen leuchten lassen. Jeder Mensch ist ein Wurm, aber ich bin ein Glühwürmli. Bis mutig, ein Glühwürmli. Bis der neue Mensch in Christus und los leuchten, auch wenn es nur 0,0144 Lumen sind. Der Fußballtrainer der Otto Rehhagel, er war erfolgreich, unter anderem mit Griechenland Europameister geworden, völlig überraschend. Der hat einmal gesagt, die Wahrheit ist auf dem Platz. Fußballspiel werden nicht von selbsternannten Experten am Stammtisch entschieden, sondern auf dem Spielfeld zwischen beiden Goalen. Und wie ist es mit der biblischen Wahrheit? Sie wird nicht in menschenferne, eschatologische, pneumatologische, soteriologische, ekklesiologische oder hermeneutische Diskussionen entschieden. Oder ob es wirklich 5000 Menschen waren, die Jesus ernährt hat. Sondern auf dem Spielfeld. Wenn du bei dir vielleicht schon mal die Frage aufkommst, ist das eigentlich, was wir machen hier in der Seetachil, ist das wirklich die Wahrheit? Ist das genug bibeltreu? Dann sagt uns Jakobus 1, schau das Leben an. Ich finde das ganz spannend. Er sagt nicht, geh forschen in die Schrift und schau, ob alles stimmt, was die da machen. Sondern sagt, schau ihr das Leben an. Und das ist gar nicht angenehm für mich. Aber es ist der Weg. Und darum ist wichtig, dass ich, wir, die da vorne reden, irgendwo fassbar sind und berührbar für euch. Also, zurück, wohl ist die Wahrheit. Die biblische Wahrheit bewährt sich auf dem Spielfeld zwischen den beiden Goals. Sie bewährt sich am Krankenbett. Sie beweist sich auf dem Friedhof, wo eine Mutter ihres Kind begrabt. Sie ist vor einem Zaun, wo ein verzweifeltes kleines Land gegen die heimatlos gewordenen Flüchtlinge errichtet hat. Sie ist da, wo ein kleiner Bub nach der Scheidung von Mami und Papi Mutterseelen allein sich in Schlaf weint. Sie ist da, wo jemand bangenden Herzens einer Operation entgegenblickt. Sie ist auch da, wenn ich merke, wie ein Kollege oder eine mir untergeordnete Mitarbeiterin unter mir leidet, obwohl ich es doch eigentlich gut gemeint habe. Sei ein Glühwürmchen und lass es glauen, auch wenn es nur 0,0144 Lumen sind. Ja, Vater im Himmel, danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns mutieren lässt, vom Wurm zum Glühwürmli. Die Metamorphose, dass wir die durchmachen dürfen, dass du etwas Neues schaffst in unserem Leben. Und ich möchte von Herzen Danke sagen, dass all das, was in unserem Leben soll, Ausstrahlung haben soll, all die guten Taten, dass das nichts ist, was wir selber produzieren, sondern wo genetisch angelegt ist durch dich, weil du unseren neuen genetischen Gott gibst. Ja, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Lass uns das erkennen und gib uns den Mut, um das bisschen, was wir haben, dass die wenig Leuchtkraft, und wir manchmal den Eindruck haben, dass wir selber haben, weil wir so viele Sachen haben, die es vielleicht manchmal verdunkelt, dass wir das einfach leuchten lassen von den Menschen. Gib uns den Mut dazu. Ich bitte dich im Namen Jesu, Vater im Himmel. Amen.